Wir alle kennen diese Situation. Der nächste Wettkampf rückt näher und man bekommt gleich ein bisschen Stress. Du weißt nicht, woran du alles denken musst oder fragst dich, was du tun kannst, wenn die Vorbereitung nicht ganz so optimal gelaufen ist. Deswegen bringen wir heute unsere Last-Minute-Tipps für den Triathlon. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team. So, ich muss uns gleich ein bisschen korrigieren, denn Last Minute stimmt natürlich nicht zu 100%. In der letzten Minute kann man einfach nichts mehr rausreißen. Dann muss man einfach irgendwie abspulen, was da ist. Aber man kann zumindest, sag ich mal, in den letzten 1 bis 2 Wochen, also in den Tagen vor einem Wettkampf, noch einiges gut machen, indem man bestimmte Dinge zum Beispiel einfach sein lässt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich würde sagen, Last-Minute-Tipp ist nur noch einmal aufs Klo gehen oder halt nicht. Das kann man vor dem Start vielleicht noch machen, auch wenn das immer ein bisschen problematisch wird. Aber es ist natürlich damit gemeint, das, was man vielleicht so in der letzten Rennwoche noch machen kann oder eben aus ein paar Sachen, die gerne untergehen und dann eben so, meistens ist ja Wettkampf sonntags, dass man irgendwie Freitag, Samstag das noch machen kann. Das, wie Lotta gerade gesagt hat, es gibt natürlich schon auch so ein paar Punkte, die vielleicht auch neuer werden und die man vielleicht früher machen sollte. Und das ist ein Punkt, der ist jetzt dem Klimawandel geschuldet, den haben wir hier mit aufgenommen, aus der aktuellen Situation raus, weil man es vielleicht auch gar nicht so gewöhnt ist. Aber es gibt dann doch öfter mal Neoprenverbot, jedenfalls in diesem Jahr. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch öfter der Fall sein. Deswegen vielleicht der Last-Minute-Tipp, den man auch nur einmal braucht, sich vielleicht dann, wenn man möchte, rechtzeitig eine Swimskin kaufen. So, außer man möchte halt sowieso in der Badehose oder im Einteiler schwimmen, dann ist das natürlich kein Problem. Aber wenn nicht, dann sollte man da vielleicht nicht erst freitags dran denken, wenn sonntags Wettkampf ist.
Ja, also es gibt natürlich sehr, sehr wenige Wettkämpfe, wo man sich sowas vor Ort noch kaufen kann, wo es eine große Messe gibt. Und dann ist aber auch meistens der Andrang groß und es kann sein, dass man vielleicht seine Größe nicht mehr bekommt oder eben schon alles ausverkauft ist oder natürlich die Swimskins auch, ja, vielleicht ein bisschen teurer sind als normal, wenn man sie eben online bestellt. Dementsprechend ich einfach drauf verlassen. Ideal ist es natürlich, man überlegt sich das schon im Vorhinein und bestellt sowas vielleicht auch im Zuge des Black Friday oder so und guckt dann halt einfach, was für Wettkämpfe habe ich denn nächstes Jahr? Lohnt es sich nicht? Und macht das nicht so kurz vor knapp. Bei dir, Schorsch, hat es ja vor allem deswegen nicht funktioniert, weil es irgendein Transportproblem gab, oder? Du hattest dir ja eigentlich rechtzeitig eine Swimskin, oh, komisches Wort, bestellt vor Rot, aber die kam irgendwie nicht an, ne?
Die kam an. Nein, die kam dann tatsächlich nicht an, weil ich gleich die Annahme verweigert habe. Ja, das ist eben auch so ein Punkt, vielleicht so ein Unterpunkt als Information. Es stehen oft immer, sagen wir mal, schöne Lieferzeiten auf Webseiten. Weil man muss natürlich sagen, es gibt wenig Geschäfte, wo man sowas vor Ort kaufen kann. Es gibt wenig Triathlon-Fachhandlungen, die dann alles für den Triathleten haben. Beziehungsweise es gibt eigentlich wenig Schwimmsportfachgeschäfte, die sowas haben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so solche Geschäfte gibt. Es gibt sicher Tauchgeschäfte, also Geschäfte, die Tauchequipment verkaufen. Ich wüsste jetzt in Hamburg auch eins, aber hier wüsste ich halt keins. Dann stand da halt drauf, naja, wenn ich freitags bestelle, ist Dienstag da. War natürlich nicht so. Und dann waren wir schon weg, bevor sie kam, und dann kam sie eben gar nicht. So. Und das ist halt so eine Sache, die ja immer nicht ganz so gut läuft.
Ja, also immer ein kleines bisschen Puffer mit einrechnen. Das gilt ja wie für alles, auch für die Deutsche Bahn und für Weihnachtsgeschenke. Und ja, da fallen uns bestimmt noch ein paar Beispiele ein. Aber Swimskin, falls sie für dich relevant ist und du dir davon versprichst, einfach ein bisschen besser zu schwimmen oder eben auch nicht zu frieren, wenn der
Ja.
Neo nicht erlaubt ist.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber ihr könnt ihn einfach für euch selber
Dann kann man
zu
sich
Ende
sowas,
bringen.
dann kann man sich sowas zulegen, und dann sollte man das vielleicht auch rechtzeitig tun. So, aber das ist jetzt schon der Tipp, der am weitesten weg ist. Der nächste
Ja.
Tipp ist auf jeden Fall auch unterm Jahr ganz sinnvoll, aber auf jeden Fall vorm Wettkampf, denn es macht immer Sinn, das Fahrrad frühzeitig zu checken.
Ja, ich bin da so ein Spezi. Ich schiebe das immer gerne so wirklich bis zur letzten Minute hinaus, weil, ach, keine Ahnung, dann steht das Rad halt noch auf der Rolle und man möchte da noch gerne eine Einheit absolvieren. Und ja, aber auch wie auch bei den Versandhandeln ist es so, wenn man das Rad zum Händler bringen möchte oder irgendwo in eine Werkstatt, haben die natürlich auch ihre Öffnungszeiten und es geht nicht immer alles so schnell, wie man sich das wünscht. Man hat ja auch nicht in der Hand, wie viel Andrang da sonst noch so herrscht, gerade im Sommer. Dementsprechend klar, wenn da irgendwas Größeres gemacht werden muss, unbedingt frühzeitig und nicht erst in der letzten Woche zum Händler bringen. Und ansonsten sollte man natürlich sowieso immer eine gut aufgeräumte Werkstatt zu Hause haben mit allen nötigen Ersatzteilen, die da wären, beispielsweise Ersatzcleats, extra Schläuche, vielleicht auch sogar ein Mantel. Und ja, alles Mögliche an Elektronik, was man ja inzwischen auch für die ganzen Räder braucht. Also ich bin das noch gar nicht so gewohnt. Jetzt, seitdem ich in diesem Jahr auch ein Rennrad mit elektronischer Schaltung habe, merke ich, wie umständlich das sein kann, weil man irgendwie jedes Mal nochmal mit der App checken muss. Ja, wie ist denn jetzt der Akkustand und muss ich da irgendwie vielleicht auch mal was austauschen oder aufladen oder wie sieht es aus mit den Knopfzellen? Also diese ganzen Kleinigkeiten, die ja sich lange nicht bemerkbar machen, aber wenn es nicht funktioniert, dann hat man ein richtiges Problem. Dann hat man nämlich nur noch einen Gang unter Umständen. Und damit einen ganzen Wettkampf zu bestreiten, ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Also ich habe es noch nie probiert, aber ich stelle es mir jedenfalls schwierig vor, mit 100 Umdrehungen dann irgendwie auf einer flachen Strecke zu kurbeln oder mit einem viel zu hohen Gang und einer falschen Übersetzung den Berg hoch zu müssen.
Ja, es kommt halt dann auch immer auf die Strecke und auf den Gang an. Wenn man Glück hat, Glück im Unglück, dann ist es der richtige Gang, der drin ist. Wenn man Pech hat, halt nicht. So, das sollte man tunlichst vermeiden. Also da vielleicht dann auch das Akkuladegerät bemühen und dafür sorgen, dass es eben voll ist am Rennmorgen. Das bietet sich immer an. Was auch ein Last-Minute-Tipp ist, ist halt, es gibt auch Dinge, die man nicht tun sollte, und die sollten wir hier auch ansprechen. Das sind nämlich so Dinge wie dann am Abend vorm Bike-Check-In oder am Tag vorm Bike-Check-In. Also manchmal ist das ja auch, hat man ja auch morgens noch die Gelegenheit, da dumme Dinge zu tun. Das Fahrrad zum Beispiel die Badewanne stellen und dann Schrauben rausschrauben, ist eine ganz dumme Idee. Oder überhaupt dann selber nochmal dran rumschrauben, wenn man eigentlich quasi nicht mehr die Sicherheit hat, dass man nochmal zu einem Fachmann gehen kann, der es dann wieder heile macht. So, also wenn dann samstagmittags alles zu hat und man selber den Schaden, den man dann anrichtet, nicht mehr reparieren kann, dann sollte man lieber die Finger davon lassen und lieber vielleicht gucken, ob man beim Bike-Check-In, ob da nochmal ein Mechaniker ist. Bei vielen, ja, so mittelgroßen, großen Veranstaltungen ist da eigentlich immer jemand da. Lieber die fragen, lieber das machen, als irgendwas schlimmer machen. Das sorgt dann für so viel Stress, dass alleine deswegen der Wettkampf halt schon nicht mehr gut werden kann, auch wenn das Fahrrad dann wieder ganz ist.
Ja, für alle, die jetzt nicht wissen, worauf du angespielt hast, das war wohl eine Episode aus dem Leben eines Profis, Sevi Kienle, der, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Irgendwie muss er dann doch mit dem Rad gefahren sein, oder?
Ja, ich weiß nur, dass seine Frau hat da mal so ein paar Beiträge geschrieben, wie das ist, so mit so einem Profiathleten zu leben. Und da hat sie eben einmal beschrieben, wie dann nur noch Flüche aus dem Badezimmer kamen, weil das Fahrrad in der Badewanne stand und eine Schraube in Abfluss runter ist. So. Ja.
Ja, okay. Also kleiner Tipp, Augen auf bei der Partnerwahl.
Ach
Nein,
so,
beziehungsweise
ja.
immer darauf achten, dass man sein Zeug selber gut sortiert und nicht irgendwas, wie du sagst, verschlimmbessert dadurch, dass man versucht, was zu reparieren.
Ja, das, und da kann man halt gerade in den Tagen vor dem Wettkampf so viel dann auch kaputt machen. Ja, dass dann eben so gegen einen arbeiten kann, weil wenn es, wie gesagt, wenn das Fahrrad dann nicht mehr geht, vielleicht hat man ja Glück und kann sich noch eins ausleihen, vielleicht hat man auch nicht nur sein Triathlonrad zu Hause, aber den Stress braucht ja kein Mensch. So, von daher, das bleiben lassen, das bleiben lassen, und der nächste Last-Minute-Tipp ist eigentlich auch eher so ein bleiben lassen-Tipp, weil viele ja dann vielleicht noch so ein bisschen Torschusspanik bekommen, so ein bisschen, ach, jetzt ist Wettkampf und ich fühle mich so überhaupt nicht vorbereitet. Und dann denken, sie müssten jetzt noch, keine Ahnung, nochmal zweimal Koppeltraining machen oder den Tag vor dem Rennen nochmal die komplette Radstrecke abfahren, möglichst in Renntempo bei der größten Hitze oder solche Sachen. Das ist verständlich. Wir kennen dieses Gefühl auch, dass man da eigentlich denkt, ich möchte da jetzt noch, ich muss da jetzt noch, ich fühle mich nicht fit. Aber das stimmt halt meistens nicht. Und in den allermeisten Fällen macht man es mit so einem Aktionismus kurz vorm Rennen mehr kaputt, als dass man gut macht.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das meistens eigentlich nur ein emotionales Problem ist.
Ja.
Also das Problem, dass man nicht loslassen kann und dass man das Gefühl hat, keine Kontrolle über eben die eigene Fitness oder die Performance zu haben. Aber wenn man eben einem strukturierten Plan folgt und den auch so halbwegs befolgt hat, dann sollte es eigentlich gar kein Problem sein. Dann hat man in den letzten 3, 4 Wochen vielleicht noch ein paar Schlüsseleinheiten absolviert und danach passiert eigentlich nichts Weltbewegendes mehr. Also selbst wenn man dann krank wird und erst zum Wettkampf wieder fit ist, ist es in der Regel kein Drama. Und dafür gibt es ja eben auch solche Konzepte wie Tapering, wo wir auch in Folge 151 schon drüber gesprochen haben, kann man sich gerne nochmal anhören, wo es eben darum geht, wie man das Training im richtigen Maß reduziert, aber auch nicht komplett auf null runterschraubt, damit man körperlich eben wirklich ausgeruht und fit an der Startlinie steht.
Ich glaube, was du gerade ansprichst, das ist schon, das trifft schon sehr genau. Der Unterschied ist halt, dass man vielleicht davor Wochen und Monate immer viel trainiert hat und man gewöhnt sich an dieses Gefühl, belastet zu sein oder erschöpft zu sein oder eben sich viel zu bewegen. Und wenn man das dann eben in der Woche vor dem Rennen nicht mehr so macht, dann fühlt man sich einfach anders. Das mag dann für viele vielleicht überraschend sein, aber das könnte möglicherweise das Gefühl der Erholung sein, das man schon lange nicht mehr erlebt hat. Und dann denkt man, oh, jetzt, dann fühle ich mich schlecht. Also das fühlt sich halt irgendwie ungewohnt an. Und das assoziieren wir vielleicht dann auch eher mit, wir fühlen uns schlecht oder das ist nicht gut, wie wir uns fühlen. Und dann, ja, kommt halt noch, kommen wir auch gleich nochmal dazu, die Ernährung vielleicht dazu, dass wir anders essen. Und das verstärkt vielleicht dieses unangenehme oder schlechte Gefühl, das wir halt so haben.
Ja, meine Theorie ist ein bisschen anders. Ich behaupte ja, dass viele Leute auch im positiven Sinne süchtig nach dem Sport und den ganzen nicht Emotionen, sondern Hormonen, die damit verbunden sind, sind. Und wenn das eben mal eine Zeit lang nicht da ist, merkt man das auch sehr schnell an der Stimmung und wird dann vielleicht ein bisschen, ja, nicht nur hippelig, vielleicht sogar auch wirklich grantig gegenüber seinen Mitmenschen. Also es ist kein gutes Zeichen, wenn du es nicht aushältst, 2 Tage mal keinen Sport zu machen. Das sollte auf jeden Fall gesagt sein. Sportsucht ist wirklich auch ein ernstzunehmendes Krankheitsbild. Das möchte ich jetzt nicht hier beschönigen oder so, aber ich möchte sagen, das eine mit der Gewohnheit und dann eben auch die fehlenden Endorphine sozusagen in dem Moment können eben auch dafür sorgen, dass man sich da vielleicht ein bisschen unwohl fühlt oder sich Sorgen macht. Aber wie gesagt, wenn man einen vernünftigen Trainingsplan besitzt und den auch benutzt oder auch sogar das Privileg hat, in einem Coaching zu sein, wo man auch dann genau mit seinem Coach drüber sprechen kann, wie viel ist denn das richtige Maß auch oder der Coach das besser einschätzen kann, dann ist man da eigentlich auf der richtigen Seite? Also dann kann da nicht viel passieren und dann sorgt eben diese Reduktion des Trainings dafür, dass man am Wettkampftag dann wirklich auch mehr als das leisten kann, was man im Training so bisher abgerufen hat.
Ja, da mit Sicherheit. Es ist dann natürlich auch so, dass man sich an den Plan, den einem der Coach gibt, auch halten muss. Aber es ist auch immer die Frage, wie man das dann kommuniziert. Und wir machen das ja eigentlich immer so, dass wir das sehr genau erklären. Und ich habe jetzt schon öfter die Erfahrung gemacht, dass Athleten, die ich vorbereitet habe auf Wettkämpfe, dann am Anfang oder in der ersten Phase der Zusammenarbeit gesagt haben, das ist weniger Training, als ich vielleicht sonst gemacht habe, oder das ist weniger, als ich bei anderen gemacht habe. Nach dem Wettkampf hieß es dann aber, das war mein bestes Ergebnis bis jetzt. So. Und das ist halt immer der Punkt. Das braucht aber einfach lange, bis es verinnerlicht wird, und bei manchen Leuten, und da, ich bin da vorsichtig mit der Sportsucht, weil du hast ja gesagt, das ist halt auch ein Krankheitsbild, aber ich glaube, wenn es in Richtung Sportsucht geht, oder wenn es Sportsucht ist, dann ist es eben besonders schwer für die Leute zu sehen, dass es nicht gut ist. Das ist ja die Krankheit, ganz einfach. So, das ist eben so ein Punkt, und nicht nur das, also nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Coach, was es bei uns gibt. Wir haben natürlich auch zum Beispiel Checklisten, sehr umfangreiche Checklisten und sogar Packlisten für Wettkampfreisen, weil man natürlich, wenn man zum Wettkampf reist und mehrere Tage da ist, nicht nur sein Equipment checken muss, sondern vielleicht auch noch eine Zahnbürste und was zum Anziehen braucht. Und die haben wir natürlich alles im Racing-Team hinterlegt. Die gibt es natürlich für alle unsere Coaches, die wir persönlich betreuen, dann auch. Das heißt, da sind wir recht umfangreich aufgestellt. Da kommen jetzt tatsächlich auch so ein bisschen die Last-Minute-Tipps her, weil wir uns natürlich schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch weil wir selber eben immer packen müssen. Das heißt, da kann man natürlich gewinnen, wenn man im Coaching ist. Da kriegt man dann auch den passenden Plan dazu. Wenn jemand am Webinar interessiert ist, wir machen am 18. August, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Webinar zur Saisonplanung 2027. Das sind Tipps für euch, wie ihr die Saison am besten plant. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Info-Webinar, was das Racing-Team angeht. Also wir verbinden beides so ein bisschen. Das ist ein offenes Racing-Team-Webinar. Es werden auch Leute aus dem Racing-Team natürlich dabei sein. Und wer da Interesse hat, kann sich da ganz unverbindlich einmal anmelden. Der Link zur Webinar-Anmeldung ist natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Und wie ich gerade schon angekündigt habe, spielt natürlich die Ernährung auch nochmal so ein bisschen eine Rolle. Gerade vielleicht in den letzten 2 Tagen vor dem Rennen. Und da kann man last minute noch sehr viel richtig machen. Leider halt auch ein bisschen was falsch, ne?
Ja, wollen wir erstmal mit den Dingen anfangen, die man vielleicht falsch machen kann? Das sieht man meistens am Rennmorgen vor dem Dixie oder dann auch während des Wettkampfes tatsächlich. Weil ich habe es auch schon oft genug gesagt, der Magen-Darm-Trakt durch Aufregung auch ein kleines bisschen anders funktioniert oder schneller arbeitet und dann manche Dinge raus möchten, die sonst vielleicht da noch ein bisschen geblieben wären. Also das kann damit zusammenhängen, dass man zum Beispiel einfach zu viel Obst und Gemüse oder Hülsenfrüchte oder Vollkorn zu sich genommen hat und diese Ballaststoffe dann eben den ganzen Verdauungsbrei sehr viel schneller sowieso durch diesen Magen-Darm-Trakt schleusen.
Ja.
Genau, und wie gesagt, Aufregung plus zusätzlich eben dieser beschleunigende Aspekt der Ballaststoffe sorgen dafür, dass man da meistens dann länger auf dem Dixie zubringt, als einem vielleicht lieb ist oder öfter generell.
Ja, öfter. Und das ist ja, wenn man schon mal da ist, dann spielt ja länger manchmal nicht so die Rolle, aber dass man überhaupt hin muss.
Genau, aber es kann eben auch unangenehm sein, gerade mitten im Wettkampf. Deswegen ist die Empfehlung eigentlich in den letzten 2 Tagen vorher die Ballaststoffzufuhr stark zu reduzieren. Wir sagen ja, in der Basisernährung ist es super wichtig, dass wir Obst und Gemüse zu uns nehmen, auch wegen Vitaminen und wegen Mineralsalzen und so weiter. Aber in den 2 Tagen vor dem Wettkampf geht es nicht um gesunde Ernährung und darum, dass man irgendwie keine Krankheiten bekommt oder so, sondern darum, dass man, fit, mal ganz salopp gesagt, nicht den Arsch offen hat.
Ja, genau, so kann man das sagen. Und da kann man halt also vieles noch falsch machen, wenn man dann abends nochmal einen Salat vor dem Wettkampf isst. Also auch, weil das einem wahrscheinlich nicht die Energie geben wird, die man vielleicht dann im Rennen braucht. Das kommt natürlich auch immer auf die Distanz an. Aber da macht man auf vielen Ebenen dann schon was falsch. Und was man richtig machen kann, ist eben, dass man sich da gut versorgt. Das kann man auch wirklich last minute. Zur Not kauft man eine Packung Gummibärchen oder geht nochmal zur Pasta-Party, wenn eine angeboten wird. Das heißt nicht, dass man sich da irgendwie überfressen soll, dass man da jetzt kiloweise die Kohlenhydrate in sich reinschütten soll. Schon gar nicht, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber ja, da kann man halt am Tag vorher auf jeden Fall noch was gut machen. Und ja, sorgt dann eben auch dadurch, dass man weniger trainiert, so ein bisschen dafür, dass eben ja, der Körper diese Kohlenhydrate auch einspeichern kann. Wenn man am Tag vorm Rennen, die 2 Tage vorm Rennen, nicht mehr so viel Stress hat, wird auch nicht so viel verbrannt. Und wir brauchen das ja dann am Renntag. So, deswegen sollte man das auf jeden Fall auch bedenken. Das ist ja auch so eine Sache, dass wenn man Familie hat oder so, oder wenn man im Ferienhaus ist oder im Hotel oder wie auch immer, dass man eben einfach bedenkt, dass das Essen dann halt auch verfügbar ist.
Ja, also das Thema Carboloading könnte man hier auch noch ewig weit ausführen. Da gibt es
Ja.
tatsächlich auch ganz genaue Protokolle, wann man wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollte und dass man natürlich auch auf jeden Fall genug dazu trinken sollte, weil die Kohlenhydrate gleichzeitig auch mit Wasser eingelagert werden, man dann vielleicht ein bisschen mehr wiegt und so weiter. Also darüber haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, im Hinterkopf zu haben, dass man da keine Experimente wagen sollte, sondern sowas immer vorher getestet haben muss, im Koppeltraining oder in einem nicht so wichtigen Wettkampf, weil du, Schorsch, hast ja auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass dir die Kohlenhydrate eben eher nicht so viel Energie gegeben haben oder dich eher so ein bisschen ausgebremst haben. Da muss man einfach wirklich sehr individuell gucken, wie ist die sonstige Ernährung. Und kann man das eben dann, kann man sich da ein bisschen anpassen in Richtung Wettkampf?
Ja, genau. Also das ist schon richtig, es ist nicht so einfach. Es gibt da auch verschiedene Strategien, wann man die Speicher nochmal leert, dass dann die Speicher voll macht oder also das ist so eine Wissenschaft für sich und da es stellt sich halt, also muss man auch ganz ehrlich sagen, stellt sich auch die Frage, inwieweit da welche Strategie für alle richtig ist. Und ich bezweifle, dass es eine für alle gibt. So, da muss man natürlich auch so ein bisschen selber schauen. Was man auch schauen sollte, ist, also spätestens 2 Tage vorm Rennen, dass man mal eine Wetter-App zur Hand nimmt oder vielleicht auch besser zwei, weil ich habe mittlerweile das Gefühl, man muss immer den Mittelwert aus verschiedenen Wettervorhersagen nehmen, um dann die zu bekommen, die tatsächlich zutrifft. Und einfach mal schauen, wie das Wetter werden soll. Da kann man auch noch mal sehr viel retten für den Wettkampf, weil 2 Tage vorher ist es meistens relativ genau. Und dann ist schon ganz gut zu wissen, gibt's Regen, gibt's Sturm, gibt's Hagel oder wird's furchtbar heiß. Und dann kann man sich eben entsprechend auch drauf einstellen. Wenn man sich überlegt, wie viel Energie man ins Training investiert. Und dann sich überlegt, wie viel eine schlechte Vorbereitung aufs Wetter am Renntag kaputt machen kann, dann ist es echt extrem wichtig und gut, wenn man weiß, wie das Wetter wird.
Ja, also ich gebe dir zum Teil recht, aber ich kann diesen ganzen Wetter-App-Fetischismus irgendwie nicht so nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, alle Leute um mich herum gucken irgendwie immer viel zu oft in diese Wetter-Apps und machen sich verrückt. Und ich persönlich bin da immer so ein bisschen laid back. Also zumindest in der Woche vor dem Rennen. Aber klar, die Tage eins oder bevor ich anfange, meine Sachen zu packen, möchte ich gerne wissen, sind es 30 Grad oder sind es halt nur 15? Und dementsprechend packe ich mir dann halt auch irgendeine Kopfbedeckung ein, die dazu passt. Weil das ist auch so ein Ding, selbst wenn man es nicht geplant hat, wenn man in der Sonne steht, eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde, dann merkt man das im Wettkampf auch. Und da kann man auch, ohne es vorher irgendwie groß bedacht zu haben, darauf reagieren und sich dann vielleicht ein schattiges Plätzchen suchen, bevor es wirklich losgeht. Aber an der Stelle auch ein wichtiger Hinweis, der mir neulich nochmal bewusst geworden ist, auch die Startzeit spielt da auch eine Rolle. Also wenn du halt wie beim Challenge Rot meinetwegen um 6:30 Uhr ins Wasser springst, dann ist das vielleicht noch gar nicht so relevant, dass dir da die Sonne irgendwie aufs Gehirn scheint. Aber wenn du zum Beispiel bei der Staffel startest und das geht erst um 9:30 Uhr los, dann ist schon sehr, sehr viel Zeit, die du einfach nur mit, ja, irgendwie rumstehen und vielleicht überhitzen verbringen kannst. Und es gibt ja auch Wettkämpfe, die ganz regulär erst um 12 Uhr oder sowas losgehen, was ich persönlich immer super unangenehm finde, weil das ist eigentlich genau die Mittagszeit, da will ich schon wieder was essen. Also das alles kann man ja eigentlich schon bei der Anmeldung meistens herausfinden, aber spätestens vielleicht in der Woche vorher nochmal nachgucken, oh, okay, das geht erst so spät los. Ja, wie mache ich es dann auch erstens mit dem Frühstück und zweitens damit, dass mir nicht zu warm und nicht zu kalt ist, ich genug hydriert bin, aber auch nicht zu viel getrunken habe, dass ich dann ständig eben aufs Klo muss. Also für mich spielt das alles da so mit rein in Bezug auf die Wettervorhersage.
Ja, was du jetzt ansprichst, ist ja eher auch schon ein Stück weit der Zeitplan. Wobei ich glaube, wenn du als Staffel halt so spät startest, dann dankt es dir der Marathonläufer, der eben hinten raus dann eher im Kalten laufen darf beim Challenge. Also da wird es halt dann schon, da wird es halt schon kühler, wenn du halt erst, keine Ahnung, erst um 5 oder so oder um 4 auf die Laufstrecke gehst und dann bis 20 Uhr läufst, da geht halt die Sonne schon weg und das ist dann schon besser, als 2 Stunden vorher da rumzuhüpfen. Aber das ist ja ein anderes Thema. Was man auch machen sollte, wenn man gerade schon dabei ist, und das ist auch immer so ein Last-Minute-Ding, wenn man da mal da ist, am besten angucken, wie sind die Wege, wo ist was, wo muss ich hin. Das ist einfach auch tatsächlich ja, ein Tipp, mit dem man sich so viel Vorteil erarbeiten kann, im Gegensatz zu, wenn man halt keine Ahnung hat und dann immer irgendwie von A nach B stolpert und nichts findet und dann muss man noch einen Beutel abgeben, aber da muss man so weit hinlaufen, dass man nicht mehr Zeit hat, aufs Klo zu gehen und dann ist der Start schon und dann hat man ein Problem. So, deswegen, da kann man wirklich dann auch da Freitag, Samstag ein bisschen Zeit investieren, sich das alles mal angucken und dann wesentlich entspannter den Renntag erleben. Also bis
Ja,
zum Start.
glücklicherweise kann man vieles heutzutage ja auch einfach über Google Maps checken. Also da muss man gar nicht mal vor Ort sein, sondern stellt dann halt einfach dieses komische gelbe Männchen in die Landschaft sozusagen und guckt, was gibt's denn da? Sind da irgendwelche Parkplätze zum Beispiel oder irgendwelche Baustellen? Naja, gut, nee, die sind da nicht aktuell, aber bestimmte Dinge kann man eben mit guter Recherche auf jeden Fall rausfinden. Und gerade die Geschichte mit dem Parkplatz, finde ich, kann einem das Leben sehr erschweren oder eben auch erleichtern, wenn man da von vornherein gut geplant hat, und vielleicht auch ein bisschen Puffer eingeplant hat. Also gut, Rot ist natürlich immer eine Katastrophe, was das angeht am Rennmorgen. Aber manchmal hat man ja auch die Möglichkeit, irgendwie auf den Shuttle auszuweichen oder anderweitig anzureisen.
Also ich fand es sehr entspannt dieses Jahr mit dem neuen Shuttle-System. Also ich habe im Nachgang gehört, ich glaube tagsüber war es sehr ausgelastet, aber ich bin morgens, wir sind auf den Parkplatz gefahren, ich bin ins nächste Shuttle eingestiegen und es war alles okay. Also ich
Ja.
war sehr zufrieden.
Also Rot ist ja auch nur einmal im Jahr. Es gibt viele andere kleine
Ja.
und größere Wettkämpfe, wo die Parkplatzsituation auch nicht immer ideal ist oder wo man dann hinterher merkt, okay, scheiße, jetzt habe ich ein Knöllchen bekommen. Oder ich stand hier irgendwie auf dem Firmenparkplatz vom Aldi, Lidl oder sonst was, wo inzwischen so eine neuartige Parkanlage eingebaut wurde und das kostet dann richtig. Also ja, finde ich, kann man sich sparen, wenn man sich, wie gesagt, gut informiert.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lotta hat noch einen Tipp auf unseren Plan geschrieben, den ich auch sehr gut finde. Das ist die Getränke am Vorabend mischen. Och, das ist so viel besser, als das frühmorgens machen zu müssen.
Ja, also das betrifft uns vor allem deswegen, weil wir unsere Getränke auch selber mixen. Also wir nehmen nicht irgendwelches Pulver, sondern wir haben halt dann eben unseren speziellen Lotta und Schorsch Mix sozusagen.
Aber es ist ja egal, wenn du Pulver kaufst und es mischt, dann musst du es ja auch mit Wasser anmischen. Und
Genau.
dann finde ich es trotzdem besser.
Auch mit Pulver und Gels ist es von Vorteil, wenn man die Sachen eben vorher zusammenmixt und dann sich das auch alles gut mischen kann. Manchmal ist es ja auch so, dass sich dann da Klumpen bilden oder irgendwas halt zusammenbappt oder so. Das will man ja auch nicht in der Flasche haben, beziehungsweise dann kann man es halt nicht gut trinken. Und der zweite Vorteil wäre, dass man es dann eben auch in den Kühlschrank packt und gerade an heißen Tagen dann zumindest zu Beginn noch was Kühleres zu trinken hat.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ja, tricky, je nachdem, wo man halt startet und wie früh man vorm Start das zum Beispiel in die Wechselzone tun muss, kann das auch schon wieder recht warm werden. Man kann da auch mit Eiswürfeln experimentieren in der Flasche. Ich habe auch schon überlegt, meine Flasche ins Gefrierfach zu legen. Allerdings habe ich da ein bisschen Angst, dass ich kann sie nicht ganz voll machen oder sie platzt. Das will ich dann auch nicht unbedingt. Aber das kann ja jeder selber rausfinden. Das macht einen großen Unterschied, wenn man es abends vorbereitet, dann hat man nämlich am Morgen vorher nicht mehr so viel Stress, weil da ist ja manchmal auch mehr zu tun. Ich würde gerade einen Punkt auf unserer Liste überspringen, wir können gleich zurückgehen. Deswegen ist es auch sinnvoll, als Last-Minute-Tipp vielleicht einfach 15 Minuten früher aufzustehen.
Ja, also die meisten können ja vielleicht am Rennmorgen sowieso nicht mehr so lange schlafen oder sind eh ein bisschen aufgeregt, weshalb sie dann ja sich eh nur rumwälzen. Aber ich persönlich halte das auch lieber so. Es kommen immer irgendwelche Dinge dazwischen. Wie gesagt, Parksituation ist nicht immer die einfachste. Verkehr hat man nicht unbedingt in der Hand. Und ja, da ist es nie verkehrt, einfach lieber rechtzeitig sein Zeug fertig zu haben. Und zur Not hat man halt 15 Minuten, die man irgendwie überbrücken muss und wo man sich an den Rand setzt und Yoga macht oder einfach nur das bunte Treiben beobachtet, wie auch immer. Finde ich auch nicht verkehrt, wenn man dann eben vor dem Wettkampf noch mal ein kleines bisschen runterkommen kann.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall gut. Dieses Runterkommen kann man gut nutzen, vielleicht und da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal mindestens eine Podcast-Folge zu machen oder vielleicht auch zwei, dass man diese Zeit, die man runterkommt, einfach auch dazu nutzt, sich vielleicht positive Gedanken zurechtzulegen. Da kommt ja manchmal viel auf einen zu, da liegt ja dann auch vielleicht der ein oder andere Nerv blank. Deswegen ja, ist dann einfach gut, wenn man versucht, sich auf was Positives zu fokussieren. Das ist, hört sich immer so nach Küchenpsychologie an und das sind immer so einfache Motivationssprüche, aber es gibt unglaublich viele Studien, die genau belegen, dass eben positiv zu denken da einen großen Unterschied macht. Und deswegen ja, kann man diese Ruhephase, die man dann vielleicht hat, weil man alle anderen Tipps hier gut umgesetzt hat, dafür nutzen, wenn man da quasi so ein bisschen aufgeregt ist oder Lampenfieber hat oder vielleicht auch Angst. Manche Leute haben auch einfach Angst dann, dass man ja sich was Positives zurechtlegt und das dann einfach nutzt.
Ja, absolut. Und ich würde sagen, das gilt nicht nur für die letzten 15 Minuten vor dem Wettkampf, sondern eigentlich für die ganze Woche oder vielleicht auch den Zeitraum vor einem Wettkampf, wo man sich ja vielleicht auch schon Gedanken macht. Da ist es meines Erachtens auch wichtig, was man für Leute um sich hat, dass die einen auch positiv bestärken und nicht sagen, ah, oh, willst du wirklich mit dem ohne den Neo schwimmen? Und also dann erst recht
Ja, das ist
irgendwie
immer so.
fertig, wenn jemand anderes sich da noch mehr Sorgen macht als man selber. Meinen die anderen ja vielleicht ganz lieb und fürsorglich, aber ja, wie
Ja,
gesagt, kann
vielleicht.
manchmal auch in die andere Richtung wirken. Und selbstverständlich ist es nicht unbedingt hilfreich, wenn man einfach nur denkt, Chaka, ich schaffe das und ich werde, keine Ahnung, 30 Minuten schneller sein als beim letzten Mal und solche utopischen Dinge oder Sachen, die vielleicht relativ unrealistisch sind, sich einzureden, das bringt nichts. Aber man kann sich zum Beispiel vor Augen führen, was man schon alles für Trainingseinheiten absolviert hat und wo es manchmal vielleicht auch schwer war und dass man das trotzdem geschafft hat. Oder was man auch schon für Wettkämpfe absolviert hat mit verschiedenen Unwägbarkeiten, die man trotzdem irgendwie gemeistert hat. So, also das hilft beispielsweise.
Ja,
Und ansonsten, wenn einem nichts Positives einfällt, ist Atmen auch immer eine Idee. Also einfach den Körper ein bisschen beruhigen, das Nervensystem runterfahren, für einen kurzen Zeitraum, um dann hinterher fokussierter zu sein.
ja, also ich glaube, ein Chaka, du schaffst es, ist auf jeden Fall besser, als zu denken, man schafft es nicht. Da auf jeden Fall, aber du hast natürlich recht, man sollte jetzt nicht sich irgendwelche utopische Sachen ausdenken und sagen, ich gewinne dieses Rennen heute. Also für manche Leute ist es ja im Bereich des Möglichen, aber das muss dann schon ein Stück weit realistisch sein. Aber es ist wirklich wichtig und deswegen, da werden wir auch nochmal Podcast-Folgen dazu machen, weil es einfach ja ein Riesenfeld ist, Sehr spannend und sehr interessant. Das ist übrigens jetzt auch der Zeitpunkt, wo man in seiner Podcast-App abonnieren klicken kann. Dann verpasst man die nämlich nicht. Das ist ganz wichtig. Dann kommt die Folge und dann müsst ihr nicht irgendwann quasi nachhören, wenn wir dann mal wieder eine Podcast-Pause machen. Ich schaue mal kurz auf unsere Liste. Da steht noch in der Wechselzone wirklich alle Wege ablaufen. Das können wir quasi auch so ein bisschen unter dieses packen, sich da alles anzugucken. Auch wo sind überhaupt von der Veranstaltung alle Sachen. Aber ist vielleicht speziell tatsächlich nochmal wichtig, wenn man dann morgens, wenn man abends oder am Tag vorher das Rad schon eincheckt, kann man es auch vorher machen. Aber wenn man dann morgens in der Wechselzone ist, dass man wirklich dann auch nochmal vielleicht einen Kampfrichter fragt, kannst du mir erklären, wie muss ich denn hier laufen? Oder man spricht sich mit anderen ab. Es gibt auch ganz tolle Veranstaltungen, die haben dann so Pläne, wie wird gelaufen in der Wechselzone, finde ich auch super. Aber dass man das einfach weiß, dass man kein Problem mehr damit hat, wenn dann die Uhr läuft.
Ja, korrekt. Irgendwie verschiebt man oder schiebt man dieses Problem häufig vor sich her und denkt, ach, später Problem und ich werde dann schon irgendwie sehen, wenn ich aus dem Wasser komme, wo es lang geht. Aber manchmal ist es gar nicht so selbsterklärend. Ich habe sogar schon gefragt, wo ist denn hier das Ziel, als ich quasi kurz vor der Zielgeraden war, weil in dem Moment ist man oftmals im Tunnel und ja, nicht mehr so ganz bei der Sache oder es passieren halt einfach Fehler. Und gerade in der Wechselzone kann so viel passieren. Ey, also klar, die Hamburger Wechselzone beim WTCS oder auch beim Ironman ist halt einfach die Hölle, sag ich mal, weil das sieht alles gleich aus und es ist einfach ewig lang.
Ja.
Und wenn du nicht gerade irgendwie gleich beim allerersten Baum stehst, hast du auch keine große Orientierung. Also du zählst ja dann nicht 20 Bäume oder irgendwie sowas.
Und, doch, warum nicht? Natürlich. Ich habe auch Bäume gezählt.
Ja, okay, gut. Also
wenn dir
man
nichts
machen,
anderes, wenn dir nichts anderes bleibt, dann musst du immer
genau,
das nehmen, was.
Oftmals sind halt die Zahlen nicht groß genug angeschrieben und du kannst halt
nee.
Dann auch nicht stehen bleiben oder du kannst natürlich immer stehen bleiben und dann die Zahlen an jedem einzelnen Fahrrad irgendwie ablesen. Aber wie gesagt, es dauert dann meistens und oftmals ist die Orientierung nicht so gut. Also deswegen wirklich diese Wege ablaufen, sich überlegen, gibt es hier irgendwo einen Orientierungspunkt? Ich hatte glücklicherweise in der Wechselzone in Luxemburg das Privileg, genau in der Mitte zu stehen und da war irgendwie so ein Bauwatch-Turm aufgebaut. Also ich wusste genau, vor dem Turm steht mein Rad. Das war sehr, sehr nice und komfortabel, aber wie gesagt, das hat halt dann, haben dann halt irgendwie 5 Leute und sonst niemand. Deswegen.
Aber da muss ich sagen, ich finde, also weil du ja Hamburg gerade angesprochen hast, ihr könnt euch die Rennvideos gerne auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Da könnt ihr beide, also ich meine, Hamburg kennt man wahrscheinlich so ein bisschen, aber da könnt ihr beide Wechselzonen so ein bisschen sehen. Ich finde, Hamburg, ja, die ist halt sehr lang. Aber du hast ja Häuser nebendran oder eben Bäume. Und ich finde, dass man sich da schon ein Stück weit orientieren kann. Theoretisch kannst du ja die Häuser zählen am Rand. Du bist beim dritten Haus und klar, es ist jetzt nicht
ja,
so
oder
einfach.
du guckst auf
Es
die
ist
Hausnummer.
ja, es ist nicht so einfach, weil es mehrere Reihen gibt und du musst mir ein bisschen was merken. Aber in Luxemburg, das fand ich noch viel schlimmer, weil da gibt es ja gar nichts. Da gibt es rechts und links Weinberge und du kannst keine Weinreben zählen. Weinrebe 28, da steht mein Fahrrad oder so. Ich finde. Wenn da nicht die Reihen wären und einmal oder zwei so Zwischengänge, dann wäre es extrem schwer, sich zu merken, wo genau. Weil es würde keinen optischen Anhaltspunkt geben, an dem man sich orientieren könnte. So, aber,
ja, plus du hast ja auch Wechselbeutel, das heißt, an deinem Rad ist eigentlich nichts Besonderes.
Ja,
also
das kommt
du
noch
hast da
dazu.
Kein extra Handtuch oder sowas. Das ist ja alles in deinem Beutel drin.
Ja.
Und klar, wenn du dann also in T2 reinkommst, dann ist ja da noch viel weniger, weil du kannst dich nicht an deinem Rad orientieren, was du in deiner Hand hältst.
Ja,
dann
genau, da hast du
musst
nur
du halt
leere
deine Nummer
Stange.
auf jeden
Ja.
Fall kennen. Puh, also ich habe da schon Dinge erlebt in Wechselzonen, die waren nicht so schön. Deswegen habe ich neulich auch ein Video dazu veröffentlicht, wie man es vielleicht ein bisschen besser machen kann. Gerne bei YouTube schauen. Und sich dran orientieren, also gerade für diejenigen, die das noch nie gemacht haben oder die da auch so Probleme haben, zieht es euch gerne rein.
Das finde ich ja das Tolle zum Beispiel am Challenge. dass man diese Tattoos für den Unterarm bekommt, wo einfach ganz groß die Startnummer draufsteht. Da musst du dir nichts merken, da musst du nur auf deinen Arm gucken. Es gibt bei Iron Man ja auch so Kleber mit einer kleinen Nummer drauf, aber das finde ich schon sehr komfortabel überhaupt, dass man irgendwo die Nummer hat. Ansonsten habe ich mir die auch schon mit Edding auf die Hand geschrieben, damit ich meine Startnummer nicht vergesse.
Ja, spricht doch nichts dagegen. Nö. Man kann sich auch auf die Hand schreiben, hier, keep cool oder alle 5 Minuten was trinken oder weiß ich nicht was.
Ja, dass die Hand piepst, alle 5 Minuten. Nein,
ja, gut,
natürlich
das
nicht.
Übernimmt dann meistens die Uhr, wenn man sie richtig eingestellt hat. Ja.
Ja. Wir haben noch einen letzten Tipp, einen allerletzten, und der ist wirklich gut.
Und der ist wirklich last minute.
Und der ist wirklich last minute. Er hat Lotta hier draufgeschrieben, finde ich echt gut. Das ist auch eine gute Erkenntnis von dir, die wahrscheinlich viele schon mal, oder es ist logisch, wenn man es hört. Einfach, ein Zielsprint ist toll. Wenn du mit dem Tipp, den wir dir jetzt geben, auch noch einen Zielsprint machen kannst, ist auch super. Aber es macht mehr Sinn, vielleicht auf den letzten 3 Kilometern oder 5 Kilometer oder wie lange auch immer deine Strecke ist, lieber da das Tempo ein bisschen erhöhen, ein paar Sekunden schneller laufen und dann keinen Sprint mehr ins Ziel zu machen, als am Ende 100 Meter zu sprinten. Weil da holt man nicht mehr so viel Zeit raus. Und das ist dann auch viel intensiver. Da läuft man dann Gefahr, wenn man denkt, ach, 500 Meter sind es noch. Und dann setzt man an und merkt nach 300, dass es nicht mehr geht. Dann verbummelt man auf den letzten 200 wahrscheinlich das, was man auf den 300 Sprint gewonnen hat und fühlt sich danach furchtbar. Deswegen lieber ein bisschen steigern und das über eine längere Zeit, als am Ende zu sprinten. Mein Sprint sieht natürlich toll aus, wenn man ein Video macht, wenn man jemanden mit dem Handy da hat. Das sieht natürlich dann schon besser aus und kann man mehr nutzen auf Social Media, aber fürs Ergebnis ist es anders vielleicht sinnvoller.
Ja, Sprint sieht vor allem interessant aus, wenn man das gleichzeitig mit jemand anderem macht und man sich dann so gegenseitig ein bisschen versucht auszuboten, beziehungsweise man halt irgendwie ja, sich dann noch umso mehr pusht. Und selbstverständlich gibt es da ja auch, sag ich mal, psychologische Aspekte, die mit reinspielen. Also sobald man die Ziellinie sieht, wird man auf jeden Fall ein kleines bisschen was draufpacken an Tempo. Das ist vollkommen in Ordnung und darf jeder gerne machen. Macht ja auch Spaß. Aber was die Zeit angeht, macht es tatsächlich mehr Sinn, zu gucken oder in sich reinzuhorchen, so habe ich noch ein bisschen was im Tank oder kann ich hier noch irgendwie einen Zahn zulegen oder eben halt nicht. Und wie gesagt, wenn man in den letzten 3 Kilometern jeweils meinetwegen 10 Sekunden gut macht, sind es auch schon 30 Sekunden und ich glaube, das schafft man mit einem Zielsprint nicht.
Meistens nicht, nee.
Also klar, es kommt nicht immer auf die Sekunde an. Es ist ja auch wichtig, dass man das Finish genießt und generell auch den Wettkampf so absolviert, dass man hinterher nicht irgendwie dann halbtot auf dem Boden liegt. Aber ja, wenn es einem Spaß macht und man gerne noch ein bisschen was rausholen möchte, dann vielleicht lieber in den letzten Kilometern als auf den letzten 100 Metern.
Ja, und das ist dann auch der letzte Last-Minute-Tipp. Nein, der letzte Last-Minute-Tipp ist natürlich die Startnummer nach vorne drehen und lächeln, wenn man ins Ziel läuft. Dann gibt es die besten Bilder.
Ja, wenn man das schon nicht für sich selber macht, dann doch wenigstens für den Sportografen oder für die Nachwelt mehr oder weniger.
Ja, genau. Und damit hat man es dann auch geschafft. Wir hoffen, da war jetzt mindestens einer dabei, der dir noch was geholfen hat und wünschen dir viel Spaß. Am 18. August ist das Webinar vom Racing Team. Anmeldung ist in den Shownotes, da könnt ihr einfach drauf gehen. Ist unentgeltlich, dieses andere Wort, wenn man sich nicht unverbindlich, das ist das andere Wort, das ich gesucht habe. Das heißt, man riskiert nichts. Es gibt bei uns jetzt auch nicht 1000 Mails, die man dann da bekommt. Es gibt
doch,
die Erinnerung.
Man verkauft seine Seele und ist dann in einem Mail-Labyrinth verloren und da kommt man nie wieder raus. Blödsinn. Also, ihr kriegt die Infos einfach und ihr könnt dabei sein und dürft natürlich auch Fragen stellen. Das hat immer Vorteile, live teilzunehmen.
Genau. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder, in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie es läuft, weil Lotta ist auf der Transalp. Mal schauen, wie wir das machen. Aber das erfahrt ihr dann eben in Folge 206. Bis dahin, viel Spaß beim Training.
Bis dahin.
Ciao, ciao.